Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Anne Weiß hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mein Leben in drei Kisten, wie ich den Krempel rauswarf und das Glück reinließ. Echt? Nur drei Kisten? Passt alles rein, was Sie besitzen?
Ich erkläre das auch im Buch.
Ja.
Natürlich schlafe ich nicht auf dem Fußboden. Ich brauche auch noch sowas wie ein Bett. Und ich habe auch noch ein paar Klamotten, die ich anziehe. Die passen auch nicht in die drei Kisten rein. Aber in den drei Kisten ist alles, was ich nicht so ohne weiteres aussortieren konnte. Alle emotionalen Gegenstände, von denen ich mich nicht trennen konnte. Diese Briefe, die man bekommt, Tagebücher, Geschenke, die mir sehr viel wert sind. Und Gegenstände einfach, die ich aus meinem Leben nicht entfernen möchte.
Heißt im Umkehrschluss, jemand wie ich, der wahrscheinlich für irgendwelche Krams Dinge 30 Kisten bräuchte, hat 27 zu viel.
Naja, ich meine, ich hatte anfangs mal gestartet mit 60 Kartons. Von daher würde ich sagen, es ist jetzt noch ein recht schlanker Bereich, ja, den Sie da ausfüllen.
Grob geschätzt, würde ich sagen.
Ja, ich würde sagen, dass das jeder individuell für sich entscheiden muss, wie viel zu viel ist und wie viel genügt. Es geht für mich beim Räumen nicht nur um die Sachen, die weggehen, sondern auch um die Sachen, die da bleiben dürfen. Und das ist eigentlich die wichtige Entscheidung. Denn wenn wir eigentlich immer nur die Sachen rauswerfen und quasi in grauen Müllsäcken auf den Vorgarten schmeißen und die dann ins Sorgen, dann schafft das eigentlich nur mehr Platz für Dinge, die dann wieder ins Leben reinkommen. Mhm. Und deswegen ist es mir wichtig zu gucken, welche Dinge dürfen denn bleiben, um zu wissen, was ist genug.
Also ein bisschen bewusst an die Sache rangehen, sozusagen. Genau. Ist Ihr Buch ein Ratgeberbuch?
Es ist so halb, würde ich sagen, irgendwie. Also es ist kein klassischer Ratgeber. Es war mir auch wichtig, keinen zu schreiben. Also so einen klassischen Ratgeber, davon gibt es eigentlich schon, was Minimalismus angeht und was irgendwie halt das Entrümpeln angeht, sehr, sehr viele. Deswegen wäre das jetzt nur ein weiteres Buch unter vielen gewesen. Mir ging es darum, mich zu beschäftigen mit den Dingen, die in meinem Leben sein dürfen. Und vor allen Dingen ist es ein Buch, das sich damit auseinandersetzt, wie will ich denn mein Leben gestalten letztlich.
Dazu gehört nicht nur Materielles, ne? Also dazu gehört auch das emotionale Rauswerfen von Gerümpel. Zur Nachahmung empfohlen, Fragezeichen?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich fühle mich damit sehr viel besser. Ja, es geht darum, auch sowas zu erkennen wie toxische Beziehungen. Ich habe in diesem ganzen Prozess mich selber besser kennengelernt und das hat dazu geführt, dass ich einfach Dinge und Menschen und Situationen nicht mehr in mein Leben reingelassen habe, die ich nicht brauche und die mir schaden.
Toxische Beziehungen heißt grundsätzlich auch jetzt nicht nur sozusagen Lebensbeziehungen zu Lebenspartnern, sondern auch Freundschaften, die man dann auch mal entsorgt. Was eigentlich auch ungewöhnlich ist. Ne? Also ich meine, man trennt sich schon mal von seinem Partner. Das kommt fast bei jedem irgendwann mal vor im Laufe des Lebens, bei manchen auch 10-mal. Aber dass man einem Freund den Laufpass gibt, eher seltener. Ne? Ist Ihnen das schwer gefallen?
Ich glaube, das kennt jede und jeder von uns, dass es Menschen gibt, die mehr Energie kosten, als dass sie einem zurückgeben. Also Freundschaften, die man so am Leben erhält, weil man sich verpflichtet fühlt. Oder irgendwelche Beziehungen, die einem selber nicht gut tun, weil der andere nur negativ über einen spricht. Und solche Sachen gilt es zu erkennen und sich davon zu trennen. Das würde ich schon sehr sinnvoll finden.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Also Krempel raus, Glück rein. Wie ist die Idee entstanden, das Leben oder Ihr Leben auf solche Art und Weise zu minimalisieren?
Ganz profan, ich bin gekündigt worden. Ich hatte so den Job, den ich mir mein Leben lang erträumt hatte im Verlag. Ich habe jahrelang als Lektorin gearbeitet, dann als Leiterin einer Schreibschule. Und irgendwann wurde die Abteilung geschlossen, kurz vor Weihnachten. Das war so ein Ebenezer Scrooge-Moment, so für alle, die Charles Dickens Weihnachtsmärchen kennen. Ich fühlte mich so ein bisschen erinnert, ich bin ja auch Buchmensch. Und wenn so eine Zäsur im Leben ist, dann hat meine Oma immer gesagt, entweder ich kaufe mir einen Hut oder ich kaufe mir einen Strick. Und für den Strick war ich noch nicht so bereit. Hüte trage ich nicht, also habe ich eine Reise gemacht.
Ja.
Und zwar in das Land, wie ich dachte, der Sinnsuche nach Indien, zusammen mit einer guten Freundin.
Dachten Sie nur?
Ja, ich dachte, das ist so das Land, wo man halt klassischerweise hinfährt, wenn man den Sinn im Leben sucht oder wenn man eine neue Richtung im Leben sucht.
Aber diese Einschränkungen, wie ich dachte, klingt so, als sei das dann doch nicht so der Fall gewesen.
Genau, das war nämlich das Problem. Ich dachte, ich finde Antworten und ich bin mit einer Menge Fragen wiedergekommen. Also so den Fragen, ist das eigentlich alles diese ganze Zeit wert gewesen? Die Sachen, die ich mir erarbeitet habe irgendwie, die Dinge, die in meinem Leben sind. Hat sich das gelohnt, meine Lebenszeit dafür einzusetzen? Hat das sich gelohnt, irgendwie halt abends und am Wochenende so viel zu arbeiten, um eben mir bestimmte Dinge leisten zu können und diese Karriereleiter immer weiter hochzuklettern.
Also Sie waren richtig Workaholic.
Ne? Ja, total.
Mit einem, also ich hatte 40-Stunden-Tag eher als eine 40-Stunden-Woche wahrscheinlich.
Ja, 40 war noch ein bisschen tief angesetzt. Ja. Ich glaube, das war durchaus bisweilen noch mehr.
Und war das so, dass Sie dann 100% des bisherigen Lebens am liebsten hätten wegschmeißen wollen?
Von den materiellen Dingen, ja, ich hatte eben diese 6-wöchige Tour hinter mir durch Indien mit der bewussten Freundin. Und ich hatte so das Gefühl, diese 6 Wochen aus dem Rucksack gelebt zu haben, hat mir total gut getan. Also nicht viel zu haben und auch nicht viel zu brauchen. Und ich dachte, wie kann ich das transferieren in meinen Alltag, in mein Leben?
Mit welchen Fragen sind Sie dann trotzdem zurückgekommen?
Ja, wie soll das in Zukunft weitergehen? Was ist wirklich wichtig im Leben? Also dieses, ich habe da einen Mann getroffen, der 6 Monate im Jahr als Holzfäller in Kanada gelebt hat und sich damit irgendwie dieses andere halbe Jahr in Indien finanziert hat. Und er hat gesagt, wenn es diese Lebenszeit wert ist, die du in Gegenstände umsetzt und in deine finanzielle Sicherheit, dein Auto, deine Wohnung, die Urlaube, dann ist es ja okay, wenn du das so verbringst. Und wenn es noch was anderes für dich geben sollte oder etwas anderes wichtig ist, dann musst du dir überlegen, wie du das halt gestaltest in Zukunft.
Ja, überlegt haben sie dann. Und wie ging es dann weiter?
Ich kam nach Hause und ich hatte das Gefühl, die Wände kommen auf mich zu. Da waren wahnsinnig viele Dinge, von denen ich gar nicht gedacht hatte. Ich hatte das Gefühl, irgendjemand ist vorbeigekommen, hat einen Schlüssel für meine Wohnung gehabt und da irgendwelche Sachen reingestellt. Und dann habe ich eben angefangen zu räumen, erstmal sehr unsortiert, habe einfach all das aussortiert, von dem ich auf Anhieb wusste, dass ich das gar nicht wirklich haben möchte. Also so ne, diese Stehrümchen, hat meine Oma mal gesagt, also alles, was rumsteht in den Regalen, so Nippes, Tante.
Stehrümchen, das gefällt mir gut. Ja. Ihre Oma scheint eine sehr lebenskluge Frau gewesen zu sein oder noch zu sein. Lebt sie noch?
Sie ist letztes Jahr gestorben,
ja.
Aber ich hatte das Glück, dass sie mir sehr viel vorher über ihr Leben verraten hat und wir sehr viel reden konnten, auch über diesen Umstand, wie ist das wenig zu haben, weil die ist aus Oberschlesien nach Deutschland ausgewandert nach dem Krieg, musste sie ja. Also diese typische Fluchtgeschichte, ein Koffer und ganz wenig Sachen. Und sie hat immer gesagt, es sind nicht die Dinge aus ihrem Haus in Breslau, die sie vermisst, sondern es sind die Dinge, die sozusagen ideellen Wert haben. Deswegen sind in den 3 Kisten auch diese Briefe und die Tagebücher und solche Sachen. Die könnte ich nicht wegschmeißen, ich könnte sie auch nicht digitalisieren. Weil Oma immer gesagt hat, nee, wenn du eines Tages im Altenheim sitzt, dann willst du das vielleicht nochmal lesen und angucken.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben gerade schon erzählt, Sie waren als Lektorin in Aktion von morgens früh bis spät abends im Büro und haben sich dann noch Sachen zum Durchlesen mit nach Hause genommen. Jetzt kann nicht jeder wie Sie sagen, okay, ich fahre erst nach Indien, überlege, ich mache eine radikale Kehrtwende und lebe dann als Buchautorin weiter. Gibt es eine Möglichkeit, wenn man in so einem Hamsterrad war oder ist wie Sie, dass man einfach sagt, ich halbiere das Hamsterrad um 50%?
Ich höre von ganz vielen Menschen, die eben sagen, naja, ich kann es nicht so hundertprozentig machen wie du irgendwie, dass ich versuche aber, das so ein bisschen in den Alltag mit zu übernehmen. Also entweder ein bisschen Abstriche zu machen von dem, was ich an Anspruch an mich selber habe, oder ich versuche mit meinem Arbeitgeber auszuhandeln, dass ich einen Tag frei in der Woche bekomme, dass ich weniger Stunden arbeite. Ne? Dieser Trend ist durchaus erkennbar, das sieht man auch. Und ich glaube schon, dass so eine gewisse Einschränkung dieser Arbeitszeit oder dieses Strampeln im Hamsterrad schon helfen kann, um rauszufinden, was mache ich denn jetzt irgendwie halt wirklich, was interessiert mich, was ist irgendwie noch in meinem Leben drin. Also ich mache ja auch nichts komplett anderes, als ich vorher gemacht habe. Ich habe immer nebenbei geschrieben und habe dann tagsüber im Verlag gearbeitet und habe dann irgendwie meine Konferenzen gemacht, habe Manuskripte gelesen. Ich habe einen Bereich dieser Arbeit eingeschränkt, und zwar den, der im Verlag selber stattgefunden hat.
Was Sie da gemacht haben, von früh morgens bis spät abends mit unfassbarem Stress, also wenn Sie an diese Zeit mal zurückdenken, in der Sie da im Hamsterrad waren, was ist denn das Positive in dieser Zeit, wo Sie denken, ja Mensch, das gibt mir noch einen Sinn, das mache ich trotzdem?
Naja, ich habe schon, also einerseits habe ich den Traumjob gemacht, den ich immer machen wollte. Ne? Seit ich klein bin, träume ich davon, irgendetwas mit Büchern zu machen. Ich wollte immer irgendetwas, ich wollte schreiben, ich wollte Bücher verlegen. Ne? Ich kann mich noch als deutlichste Kindheitserinnerung an meine große Pixie-Buchkiste erinnern, irgendwie, die halt einen großen Teil meiner Kindheit bestimmt hat. Genau. Meine Mutter sagte, ich war immer ein sehr angenehmes Kind irgendwie, weil ich halt erst diese ganze Kiste durchgearbeitet habe, bevor ich mich wieder gemeldet habe. Deswegen, also Bücher gehören seit frühester Zeit zu meinem Leben, und ich kam mir dann aber trotzdem vor wie so ein Geisterfahrer auf der Autobahn irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, ich fahre in die falsche Richtung. Das Lesen hat mir als Lektorin so wenig Spaß gemacht wie vorher nie. Und ich habe irgendwie immer diesen Stressfaktor im Hintergrund gehabt, wenn ich den Job, den ich so liebe irgendwie halt, den ich auch aus ideellen Gründen mache, gut machen möchte, dann muss ich sehr viel Zeit dafür aufwenden und das richtig perfekt und gut zu machen. Und das hat mich einfach mein ganzes Leben, meine ganze Lebenszeit gekostet. Und ja, das war ein Problem, das ich irgendwie beheben musste, früher oder später.
Und den Job haben sie ja nicht nur aus ideellen Motiven gemacht, sondern dafür auch ein kleines Schmerzensgeld bekommen.
Stimmt.
Und wenn man sich dann entscheidet, wie sie zu sagen, ich mache jetzt das ganz anders, minimalisiere mich selbst, könnte ich mir vorstellen, ist das ja auch von einer gewissen Existenzsorge gekennzeichnet. Welche Rolle hat das bei Ihnen gespielt?
Das stimmt. Also ich habe mir allerdings überlegt, je weniger ich brauche, desto weniger muss ich natürlich auch verdienen, um diesen Lebensstandard zu halten. Also ich hatte mal so einen so diesen typischen Abteilungsleiterinnen Lebensstandard, würde ich sagen. Ne? Ich habe einfach ein Auto gehabt, ich hatte eine Wohnung in der Innenstadt, ich hatte mir tolle Sachen geleistet und so. Und das ist natürlich auch alles ganz schön, aber wenn ich das alles nicht habe, dann fallen halt eine Menge laufender Kosten weg. Und deswegen, weil ich eben diesen Konsum nicht mehr stillen muss, weil ich eben auch nicht mehr so viel Geld ausgeben muss, um diesen Lebensstandard zu halten, habe ich mehr Zeit, um mich Menschen zuzuwenden, die ich wichtig finde und Erlebnissen zuzuwenden. Hm. Und seitdem ist mein Leben reicher geworden.
Aber ärmer an Materiellem. Auto ist weg, nehme ich an.
Ich kann mich ganz gut versorgen. Ja, das Auto ist weg, aber das braucht man in der Stadt auch nicht wirklich. Ich habe oft gehört, naja, ich könnte das ja nicht mein Auto wegtun. Wir wohnen ja auf dem Land und so, aber darum geht es ja nicht. Also es geht ja nicht darum, dass jeder jetzt das weglassen muss, was ich wichtig finde, sondern es geht darum zu erkennen, was sind die Dinge, die ich weglassen kann.
Sie dürfen passend zu Ihrer Sozialisation als in den 80er Jahren ja erstmals mit Musik in Berührung gekommene, damals Jugendliche und in Ihrer Eigenschaft als zum Minimalismus ja quasi aufrufende Frau jetzt selbst den Titel Material Girl von Madonna ansagen und zwar mit ein paar warmen Worten, die in die Richtung gehen dessen, was Sie da sonst zu sagen haben.
Ach Madonna, hättest du mir mal den Flor nicht ins Ohr gesetzt.
Das war's schon.
Das war's schon, ja. Ja.
Sie selbst hat ja mal gesagt, Material Girl sei eher ironisch gewesen. Sie sei gar nicht materiell, was ich ihr, also Madonna, irgendwie nicht abnehme.
Naja, ich meine, das ist ja so, wie sie sich in ihren Videos damals auch präsentiert hat, irgendwie mit Perlenketten und mit schicken Kleidern und sowas. Das wollten wir Mädchen natürlich damals auch alle so sein irgendwie. Ne? Also Madonna ist ja von diesem, ist ja so eine Legende eigentlich aus dem Nichts entstanden. Die wollte unbedingt an die Spitze und da ist sie auch hingekommen. Und natürlich dann als reiche, erfolgreiche Frau ist sie schon ein Vorbild. Und ich finde es interessant und deswegen hatte ich das eben auch gesagt mit dem Floh ins Ohr, wie wir Erfolg definieren. Also ich persönlich würde Erfolg für mich heute anders definieren, als ich das vorher in meiner Karriere immer getan habe.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir gehen mal vom Minimalisieren des eigenen Lebens weg zu einem Buch, das Sie mit Ihrem Autorenpartner Stefan Bonner vor ein paar Jahren geschrieben haben. Das ist, glaube ich, schon so 10, 11, 12 Jahre her. Generation Doof. Im weitesten Sinne handelt es sich um die Sorge, dass die nachfolgende Generation es irgendwie an intellektuellen Fähigkeiten vermissen lässt. Ich habe es einigermaßen richtig dargestellt.
Das ist sehr nett ausgedrückt, ja.
Oh, ist es noch härter?
Naja, wir sind mal gefragt worden, ob es irgendwie halt auf so eine Generation super doof rausläuft, weil ja die Generation Doof auch irgendwann erwachsen wird und Kinder erziehen muss und oder wird. Und ja, also klar, es ist natürlich eine Frage, die wir sehen, es hat sich in der Bildungspolitik jetzt auch nicht so wahnsinnig viel getan, als dass man sagen könnte, es hat sich alles verbessert. Eher im Gegenteil. Wir hören ja dauernd, wie die Zustände an den Schulen sind. Die letzte PISA-Studie sieht für Deutschland auch nicht so besonders prächtig aus. Von daher, es ist eine Frage, wie wir diesen Zustand vielleicht langfristig nochmal in den Griff kriegen, um natürlich auch dann uns Problemen zuwenden zu können, sozialer Art oder eben umwelttechnischer Art und das Problem mit dem Klima. Wandel zu lösen mit der Generation Doof, das geht vermutlich auch nicht so richtig.
Ich habe den Verdacht, dass wenn man alle Rahmenbedingungen positiv gestaltet, also die Schulen wunderbar ausstattet und renoviert und auch die PISA-Ergebnisse, also die Lehre besser wird in der Schule, wird trotzdem nicht alles gut mit der sogenannten Generation Doof. Was hätten Sie denn noch an weiteren Lösungsvorschlägen im Petto?
Also Metastudien sagen natürlich, dass das Wichtigste überhaupt die Lehrerpersönlichkeit ist und dass man sehr viel auch natürlich gucken muss, wie ist dort irgendwie halt, wie sind die Lehrerpersönlichkeiten geartet. Also wenn ich eine gute Lehrerin oder einen guten Lehrer habe, dann gleicht das sehr viel aus von diesen Substanz, die in der Schule vielleicht nicht da ist. Ne?
Also sind Sie nah dran am Bildungsphilosophen Richard David Precht, der ja da eine komplett radikale, andere Zugehensweise zum Beruf Lehrer darstellt.
Naja, Herr Precht hat er hat natürlich dargelegt, irgendwie, wie es aus seiner Sicht sein könnte. Ich würde natürlich eher so aus der Sicht der Generation Doof sprechen. Also, wir haben ja damals auch gesagt, wir gehören irgendwie mit dazu, weil auch schon damals in unserer Laufbahn als Schülerin und
also
Schüler.
Also Mitte der 70er geboren. Sie fühlen sich da schon zugehörig.
Na klar, Na klar, weil doch damals irgendwie halt schon die Lehrerschaft überaltert war, weil wir gesehen haben, dass wir mit diesen ganzen Medien konfrontiert sind, mit denen wir nicht umgehen können. Also viel von dem, was in Generation Doof als lustige Beispiele geschildert sind, sind natürlich diese Sachen, die wir im Internet erleben. Ne? Da zündet dann jemand seinen Furz an oder da stellt man sich bei Deutschland sucht den Superstar da, ohne wirklich singen zu können. Wir haben damals, 2008 war das irgendwie eben auch, viele Menschen auf den Straßen gehabt, die mit dieser Art ihr Handy zu benutzen nicht umgehen können, also auf der Straße Telefonate führen, die da nun wirklich nicht hingehören. Von daher dieses Ganze, was wir als ja so als Möglichkeit mit dieser neuen Realität umzugehen nicht auf die Reihe kriegen, das spielt eine große Rolle und das ist ja heute eher noch mehr geworden, als das doch damals war irgendwie. Ne? Wir haben viel mehr Kanäle, auf denen wir uns blöd darstellen können.
In der Tat. Man könnte auch pessimistisch sein und sagen, ja, ist eigentlich gar nicht zu ändern.
Ja, das wird dann die Zeit zeigen, denke ich mir irgendwie. Klar, das ist natürlich auch eine Frage von, wir müssen uns mehr Gedanken über Datenschutz machen, wir müssen uns mehr Gedanken über unser Bild in der Öffentlichkeit machen, wie auch im Internet natürlich irgendwie, was postet man da, was wird von einem dargestellt. Also ich würde sagen, dass die Jugend von heute es wahrscheinlich schwieriger hat, als wir das damals irgendwie noch hatten, weil die einfach mit sehr viel mehr jonglieren müssen, als ich das noch als Kind musste.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mein Leben in drei Kisten, wie ich den Krempel rauswarf und das Glück reinließ. Sie haben nichts anzuziehen. Also das ist ja etwas, was man bei Frauen gerne mal hört oder ihnen zudichtet. Aber Sie sagen das im Grunde mit Fug und Recht. Ne? Wobei Sie stehen jetzt nicht unangezogen.
Das ist wahr, ja. Das Studio. Kann man auch sehen, wenn man sich das anguckt, die Sendung. Genau, ich trage vorwiegend Secondhand-Klamotten und Sachen, die ich irgendwie schon eine längere Zeit habe. Alles, was ich schon weiß, was mir steht. Ich habe angefangen damit, den Kleiderschrank zu entkernen, weil das natürlich ein...
Entkernen gefällt mir gut. Das ist ein schöner Begriff in dem Zusammenhang, ja.
Ja, vor allen Dingen, weil es dazu führt, dass man ihn besser macht. Ne? Also das Entkernen von Gebäuden dient ja auch dazu, dass man irgendwie halt das hinterher besser macht. Und ich habe tatsächlich ich hatte so zwei riesige große Schränke bei mir, wo meine Klamotten drin waren, x Regale für Schuhe und solche Sachen, von denen ich wirklich einen Bruchteil nur angezogen habe. Man merkt das ganz gut, wenn man mal das sogenannte Bügel-Umdrehspielchen spielt. Also alle Sachen falsch herum mit dem Bügel reinhängt, sodass der Haken zu einem selber zeigt an der Stange. Und in dem Moment, wo man sie trägt, sie dann richtig rum wieder reinhängt. Also so, dass man irgendwie, wie man es gewohnt ist. Irgendwie
überfordert mich gerade die Vorstellungskraft.
Ah, okay, also ich kann es natürlich zeigen, aber der Haken von dem Bügel hängt so oder so,
ach so,
an der Stange.
Ah, ne? Ich verstehe, okay.
Genau, gut. Das ist jetzt im Radio ein bisschen schwierig zu
erklären. Ja, aber jetzt habe ich es verstanden. Okay.
Ja, genau. Also wenn man das mal über ein halbes Jahr probiert, dann wird man sehen, welche Klamotten man angezogen hat und welche nicht, einfach dadurch, dass man sieht, welche Bügel wie rumhängen.
Vermute ich richtig, 90% haben Sie links liegen lassen.
Ganz genau, ja. Also ich habe vor allen Dingen auch nochmal gemacht, dass ich alle meine Klamotten rausgenommen habe und geguckt habe, was ist eigentlich das, was ich wirklich weiß, was ich anziehe und was ich auch gerne anziehe. Ne? Also deswegen habe ich jetzt, ich habe nicht nichts anzuziehen, ich habe nur noch die Sachen anzuziehen, die meine Lieblingssachen sind.
Und den Rest haben Sie verschenkt?
Ja, und das ist ganz schön, also verschenkt, gespendet, ich habe es verkauft zum Teil, wobei das mit dem Verkaufen, wer immer das schon mal gemacht hat, wird feststellen, dass das eine total schwierige Angelegenheit ist in der heutigen sehr überfüllten oder vor allen Dingen mit Klamotten sehr überfüllten Welt. Wenn man einen Termin bei einem Secondhand-Geschäft haben möchte, um seine Sachen da vorzustellen, dann fühlt man sich ein bisschen wie so ein Bittsteller.
Echt?
Ja, so in 2, 3, 4 Monaten darf man dann mal vorbeikommen und seine Sachen da präsentieren.
Und diese vielen Internetbörsen funktionieren auch nicht, die es da so gibt?
Ja, ich habe festgestellt, dass sie mich oft vielfach wieder zum Shoppen gebracht haben.
Ah, ich verstehe. Also, ich wollte gerade fragen. Also wenn Sie dann schon den Kleiderschrank geleert haben, ist ja die Versuchung groß, dass man denkt, ach guck mal, da ist jetzt wieder Platz, da könnte was Neues rein. Wie widersteht man dem?
Genau, also die Vorstellung allein, wir wissen, dass seit 2000 zum Beispiel die Textilproduktion sich verdoppelt hat weltweit. Ich weiß, dass es im Gegensatz zu meiner Jugend so in den 70er, 80er Jahren irgendwie halt, als es noch 2 Kollektionen und Winter- und Sommerschlussverkauf gab, gibt es ja inzwischen überall Prozentzeiten die ganze Zeit. Irgendwie können wir in irgendwelche Schlussverkäufe oder Sonderverkäufe oder irgendwas reingehen. Das liegt daran, dass eben diese Fast Fashion sich so extrem beschleunigt hat. Gerade seit den 90er Jahren sind Klamotten immer billiger geworden und dementsprechend kaufen wir mehr und wir schmeißen auch mehr weg. Und dadurch, dass eben viele Klamotten im Umlauf sind, ist es sehr schwer, Sachen wieder loszuwerden. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich schon mal das Geld ausgegeben habe für eine Klamotte, ist es dann so wichtig, dass ich nochmal Lebenszeit reinstecke, um die für einen geringen Preis weiter zu verkaufen?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Autorin Anne Weiß, die letztes Jahr gemeinsam mit Carola Rakete ein Buch geschrieben hat. Carola Rakete, Sie erinnern sich, das ist die Kapitänin des Flüchtlingsschiffs, die längere Zeit nicht an Bord, an Land durfte und die dann auch, glaube ich, festgesetzt wurde. Man hat die Einzelheiten gar nicht mehr so genau im Kopf. Und das Buch heißt Handeln statt Hoffen, Aufruf an die letzte Generation. Jetzt ist ja die politische Lage aktuell wieder so, dass sich das wieder zu verschärfen droht. Teilweise ist die türkisch-griechische Grenze offen, beziehungsweise Erdogan droht mit den vielen Flüchtlingen, die da möglicherweise zu uns kommen. Mit welchen Gefühlen nehmen Sie das gerade wahr, was da im Moment passiert, Frau Weiß?
Mit großer Beklemmung natürlich, ne? Also man sieht die Situation der Menschen vor Ort und man sieht, dass irgendwie keine Lösung da ist, wie die Menschen verteilt werden können und dass sie einfach vor den Grenzen in diesem Wetter, das im Moment ja gerade auch sehr unmenschlich ist, irgendwie halt ausharren müssen. Und natürlich ist das eine sehr schlimme Situation.
Also ich ertappe mich dabei, dass ich irgendwie überhaupt keine Lösung für mich habe. Also es macht wahrscheinlich keinen Sinn, jedes Jahr ein paar Millionen Flüchtlinge in die EU im Allgemeinen und nach Deutschland im Besonderen zu lassen. Aber man weiß auch ansonsten nicht, was man mit diesen Menschen machen soll. Man steckt fast gerne den Kopf in den Sand. Geht es Ihnen ähnlich?
Ja, ich würde sagen, wenn es irgendwie halt irgendeine Form von europäischer Idee oder Lösung dafür gäbe, wäre es ja schon mal ganz gut. Also ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie halt hierher kommen darf, ist irgendwie halt, dessen Leben verändert sich natürlich daraufhin. Und das ist jede dieser Aktionen wäre es wert. Aber es gibt ja eigentlich keine Unterstützung der EU für auch die Länder, in denen die Menschen dort anlanden. Und deswegen würde ich immer denken, dass es vor allen Dingen mal eine politische Lösung dafür geben muss. Also, dass Sie und ich jetzt irgendwie halt keine individuelle Lösung dafür haben, das versteht sich irgendwie natürlich von selbst. Aber man kann sich doch sehr einsetzen auch als Privatperson. Also meine Nachbarin tut das irgendwie halt in einem Geflüchtetenwerk. Ich habe das ein bisschen versucht irgendwie im letzten Jahr eben mit diesem Buch und mit der Tatsache, dass wir an eine Organisation das Honorar gespendet haben, nämlich an Borderline Europe e.V., die sich um die Rechte von Geflüchteten und Helfern kümmert. Und
also auch Helfern wie Carola Rakete, die ja auch eine Zeit lang da im rechtsfreien Raum sozusagen vor sich hin dümpelte, wenn man das mal im übertragenen Wortsinn so sagen darf.
Ne? Schwierig, ja, genau. Also es ist einfach diese Problematik, dass es Prozesse angeschränkt werden gegen diese Menschen, die da helfen wollen und auch natürlich irgendwie gegen die Geflüchteten selbst und dass es dafür eine Art von rechtsfreiem Raum natürlich scheinbar gibt irgendwie. Und wenn niemand sich dafür einsetzt, dass diese Rechte verteidigt werden, die natürlich nicht wahrgenommen werden. Die Leute landen für hunderte von Jahren im Knast theoretisch irgendwie. Ne? Also es werden solche komischen Strafen da verhängt.
Was ist genau gemeint mit dem Titel Aufruf an die letzte Generation? Wer muss sich da angesprochen fühlen?
Ja, ich hatte mit dem Kollegen Stefan Bonner zusammen vorher schon ein Klimawandelbuch geschrieben. Und dieses Buch mit Carola Rakete hat natürlich auch den Hintergrund, ihr Engagement im politischen und im Umweltbereich zu stärken. Und Frau Rakete setzt sich da sehr für die Erhaltung der Ökosysteme ein und natürlich quasi den Klimawandel als Fluchtursache zu betrachten auch. Und diese letzte Generation, von der sie spricht, und das würde ich vollkommen unterschreiben, ist eine, die die letzte Chance hat, etwas gegen die fortschreitende Klimakrise zu tun.
Mit anderen Worten? Fridays for Future ist alternativlos, wenn man so will.
Ja, genau. Und ich würde sagen, jeder, der sie unterstützen kann, sollte das tun, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mein Leben in drei Kisten, wie ich den Krempel rauswarf und das Glück reinließ. Dieses Buch ist vor kurzem erschienen und Sie beschreiben da auch beispielsweise den Kaffeesatz als Möglichkeit, eine Gesichtsmaske aufzulegen. Wann haben Sie das letzte Mal sich Kaffee ins Gesicht geschmiert?
Ich würde sagen, es ist ein paar Wochen her. Mhm. Also ich mache es nicht so häufig, aber wenn ich mal sowas mache wie ein Peeling, dann tatsächlich irgendwie oder eine Gesichtsmaske irgendwie, dann mache ich das tatsächlich selbst. Das hat damit zu tun, dass ich in diesem ganzen Räumprozess auch drauf gekommen bin, dass ich einfach weniger Schäden in der Umwelt anrichten möchte, durch weniger Verbrauch, durch weniger Ressourcenverbrauch, aber auch indem ich vieles wiederverwende oder anders verwende oder mir zum Beispiel Kosmetika oder solche Sachen selber mache. Es funktioniert wunderbar. Ja, ne, ist tolles Sache mit dem.
Also ich habe noch nie ein Peeling aufgesetzt. Also ein klassisches Peeling aus dem, sagen wir mal, aus der Drogerie ist jetzt mit Kaffeesatz im Ergebnis, im Handling vergleichbar.
Im Handling ist es vergleichbar, vielleicht nicht unbedingt in der Konsistenz und dem der Chemie natürlich auch. Mhm. Und es wirkt aber genauso gut. Und Kaffee hat zusätzlich noch den Vorteil, dass er ja Koffein enthält und auch dieser Rest von dem Kaffee, also der Kaffeesatz, Koffein enthält und das belebt die Haut.
Sehr schön. Sie haben im Buch das Rückwärtsshoppen betrieben, was man in der eigenen Wohnung machen kann. Wir haben es gerade mit Klamotten schon mal so leicht angedeutet, betrifft aber nicht nur Klamotten, betrifft auch alles andere. Wie läuft so eine klassische Rückwärtsshoppen-Session beispielsweise ab?
Genau, das kann man beliebig wiederholen. Man kann es in dem Ausmaß machen, wie es einem gut tut. Und das sollte man auch. Also der Hintergrund ist einfach sofort Dinge zu erkennen und einfach erstmal auch völlig wertfrei irgendwie halt zu entsorgen, die man halt, ne, ohne sich später zu überlegen, was man damit macht. Ich nehme einen großen Wäschekorb oder einen Einkaufskorb oder was auch immer ich gerade zur Hand habe. Es kann auch mal eine Tüte sein oder irgendwie eine, was auch immer, Box oder irgendwie. Und dann laufe ich durch meine Wohnung und nehme einfach all das mit, was mir auf den ersten Blick entbehrlich erscheint. Wie gesagt, ohne zu überlegen, was ich später damit machen möchte, weil das ist sozusagen Schritt zwei, dann zu überlegen, ne? Kann ich das wegtun oder ne, was muss ich dann irgendwie damit machen?
Aber kommt bei Schritt zwei möglicherweise was aus der Kiste wieder raus, was Sie doch behalten?
Bei mir jetzt tatsächlich nicht, weil diese Sachen, die ich gesehen habe, die ich tatsächlich auf den ersten Blick nicht mehr in meinem Leben haben wollte, das ist so ein instinktives Bauchgefühl, was man dazu hat. Und dann war es für mich einfach wichtig zu wissen, was mache ich mit den Gegenständen hinterher? Wie kann ich die möglicherweise, selbst wenn es emotional aufgeladene Gegenstände sind, noch weiterverwenden oder vielleicht auch der Person zurückgeben, von der ich es habe? Oder ne, was kann ich damit machen?
Sie haben mit dem Kaffeesatz als Gesichtsmaske schon den Umweltschutzgedanken des Minimalisierens des eigenen Haushalts schon angesprochen. Für wie schwierig halten Sie es insgesamt, auf so eine Zero-Waste-Bilanz zu kommen, also tatsächlich gar keinen Müll mehr zu produzieren?
Das ist in unserer Gesellschaft, so man nicht in den Wald zieht und sich irgendwie unter einem Stein versteckt, relativ schwierig. Also selbst wenn ich in einen oder alle meine Sachen nur im Unverpacktladen kaufe, selbst wenn ich irgendwie halt viele Sachen selber mache, die kommen ja meistens in etwas größeren Gebinden oder die kommen irgendwie halt einfach in anderer Verpackung daher. Es ist in der heutigen Gesellschaft tatsächlich schwierig, aber man kann zum Beispiel, was das Badezimmer angeht, eine sehr große Menge Plastik einsparen. Ich wollte ja ursprünglich dieses Badezimmer mal ein bisschen leerer machen und habe gesehen, das meiste, was sich da drin befindet, sind halt Plastikverpackungen jedweder Art. Ich hatte für jeden Fleck in meiner Wohnung ein unterschiedliches Putzmittel sozusagen und habe dann aber festgestellt, es braucht im Grunde genommen nur 5 Zutaten, von denen einige Natron, Zitronensäure, Waschsäure, Soda, was haben wir noch, Kernseife und vielleicht ein bisschen ätherisches Öl, um das Ganze duften zu lassen, die ich verwende, um jetzt zu putzen. Und das hat schon mal einfach sehr viel Plastik bei mir eingespart.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir wissen, Frau Weiß, nicht jeder kann Bestsellerautor werden. Holger Gärtner schreibt uns per WhatsApp, herrlich, gleich morgen fange ich an, ein Buch zu schreiben und ändere mein Leben, freue mich auf das ganze Geld, das dann kommt und so weiter. Geht natürlich nicht. Wie bringen Sie das, was Sie für sich festgestellt haben, in den Alltag normaler Menschen hinein?
Also ich würde mich auch als normal bezeichnen.
Ne? Ich
glaube auch, dass irgendwie halt...
Sagen wir mal, Menschen mit einem geregelten, angestellten Leben, wie auch immer, mit einem Beruf, der jetzt nicht wie ihrer ein bisschen herausragt aus der normalen Masse, wenn ich es mal so formuliere.
Ich glaube, jeder weiß für sich in seinem Leben, was ist das, was ich gerne möchte. Also es ist auch ein großes Anliegen von mir mit dem Buch einfach. Und das höre ich auch vielfach als Antwort darauf. Also wenn ich Briefe bekomme von Leserinnen und Lesern, dass es zum Nachdenken bringt, was man im eigenen Leben optimieren kann. Nicht jeder muss das so machen wie ich. Da habe ich überhaupt gar keinen Anspruch, dass das irgendwie halt so umgesetzt werden muss, weil natürlich bin ich eine andere Person als Herr Gärtner jetzt irgendwie. Mhm. Ne? Aber und ich bin ganz sicher, der kann super schreiben und das wird ein Erfolg. Also ich würde ihm hier nochmal bestärken wollen, das zu tun. Aber es ist trotzdem die Frage, was kann denn ich in meinem Leben tun, was mich glücklicher macht, ne? Was sozusagen mein Anliegen ist. Eine Freundin von mir, die hat sich von ihrem bestehenden Job einen Tag in der Woche freigenommen sozusagen. Also sie hat ihre Stundenzahl reduziert und studiert in dieser Zeit Psychologie, weil sie das immer schon wollte. Und eine andere lernt während dieser Zeit, also quasi ne, in ihrem Sabbatical, Französisch und verbringt eine Zeit in Marseille, weil sie das immer schon wollte. Mhm. Das heißt, es muss nicht unbedingt mein Lebenstraum sein, der sozusagen, oder es muss nicht unbedingt ein klassischer Lebenstraum sein, sein, wie ich wollte immer schon ein Buch schreiben oder ich wollte bla, sondern man muss halt gucken, was ist dann das, was ich wirklich will für mein Leben? Will ich mehr Zeit für die Familie haben? Möchte ich irgendwie halt was lernen? Möchte ich irgendwie halt mich anderen zuwenden? Darum geht es eigentlich.
Ich vermute mal, wenn man auf Ihr Leben nochmal schaut, das ist auch nicht abgeschlossen. Das ändert sich auch wahrscheinlich im Laufe der Zeit immer weiter noch. Das heißt, Sie sind auch nicht an einem Schlusspunkt angelangt, vermute ich mal. Haben Sie da so was im Kopf, was Sie so als nächstes in Ihrem Leben möglicherweise entrümpeln?
Also jetzt, was das Entrümpeln angeht, nicht notwendigerweise, aber ich wollte immer schon mal längere Zeit im Ausland arbeiten. Vielleicht setze ich das für mich auf die ein oder andere Art nochmal um. Das geht mit dem Lebensstil, den ich jetzt habe, glaube ich, ganz gut. Also vielleicht wäre das eine Möglichkeit, aber vielleicht kommt auch irgendwas anderes. Also ich finde diese Offenheit, die man dem Leben gegenüber haben muss, zu sagen, ich schaue mal, was der nächste Tag bringt und ich lasse mich dann wirklich drauf ein oder ich lasse mich auch auf Begegnungen ein. Ich war ja gerade eine Woche wieder im Tiny House und habe dort gewohnt.
Tiny House sind diese Miniaturhäuser, ne?
Ja,
diese,
genau.
Wo alles im Zwergengrößenzustand irgendwie ist. Ne?
Genau, das ja. Ist auch das, was ich im Buch beschrieben habe. Da bin ich wieder hingefahren, irgendwie ein kleiner, so Wohnwagen-ähnlicher oder so Wohnmobil-ähnlicher Bereich für einen selber, aber komfortabel eingerichtet tatsächlich, wo man sich auf kleinem Platz, wo auf kleinem Platz alles stattfinden kann. Und dort in so einer Gemeinschaft in der Nähe von Ratzeburg, wo eben nette Menschen sind, wo ich irgendwie halt mich aufgehoben fühle, ja. Das ist auch so ein Lebenstraum von mir, ne? Diese Natur um mich herum zu haben.
Und Ihre Minimalisiererei, ist das für Sie eine Entbehrung eigentlich auch?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich werde das ganz viel gefragt, jetzt gerade, weil im Moment gerade Fastenzeit ist. Natürlich, ne, nach dem großen Karnevalsalarm hier irgendwie, werde ich ganz häufig gefragt, irgendwie, ob dieser Verzicht, den ich da übe, irgendwie halt das ist, woraus ich sozusagen meine Freude speise irgendwie, sondern, aber es geht nicht um den Verzicht als solches, sondern es geht darum, dieses mehr Erleben, mehr Leben reinzulassen in das eigene, den eigenen Bereich, ne? Früher habe ich eben Dinge gesammelt. Heute sammle ich Erlebnisse und Erinnerungen und versuche, mehr im Moment zu sein.
Es war eins Rheinland-Pfalz, Leute, mit Autorin Anne Weiß. Hat Spaß gemacht. Dankeschön mir dafür.
Auch.
Zum Schluss ist immer Geschenke zeigt bei Leute, nur heute nicht. Also ich wollte Ihnen auf keinen Fall irgendwas Materielles jetzt überantworten, wo Sie nicht wissen, wohin damit.
Aber das ist ein Geschenk.
Aber ich kenne eine gute Quelle für Trüffelspaghetti hier ganz in der Nähe. Also
Toll. Die
lassen wir uns gleich schmecken.
Fantastisch.
Ja, das ist ein Angebot?
Ja,
wunderbar. Danke für den Besuch und alles Gute fürs neue Buch. Das da heißt Mein Leben in drei Kisten, wie ich den Krempel rauswarf und das Glück reinließ. Schönen Sonntag für Sie.
Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.